Jetzt folgt eine Kurzpredigt. Mein Name ist Andreas Courier und nun herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Verse 16 bis 17, lesen wir Folgendes. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von isst, musst du sterben. Nachdem Gott die Welt, die Tiere, die Pflanzen und zu guter Letzt den Menschen geschaffen hat, gibt er dem Menschen, Adam und Eva, klare Anweisungen. Zu beachten ist, dass diese direkt aus dem Mund Gottes kommen. Und Satan, der Gegenspieler Gottes, wollte die ganze Schöpfung zu Fall bringen, das gute Werk Gottes zerstören. Wie hat Satan das gemacht? Ganz einfach, indem er Eva dazu verleitet hat, die Anordnungen Gottes in Frage zu stellen. Hat Gott wirklich gesagt? Das ist der Vers 1 aus dem dritten Kapitel im ersten Buch Mose. Und in den Versen 4 und 5 lesen wir dann die Gegenargumentation Satans. Und die Schlange sprach zu der Frau: Ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Satan bediente sich der Schlange, wohl auch um harmlos aufzutreten, was letztendlich ja auch geklappt hat. Was dann passierte und welche Folgen das nun hatte, ist eigentlich hinlänglich bekannt, es kann aber auch nachgelesen werden. Ich will nun nicht weiter auf diese Begebenheit eingehen, sie ist aber ein Grundmuster, das sich bis heute erhalten hat und mit dem dann Gottes Anweisungen in Frage gestellt werden. Zwei Aspekte sind in dieser Hinsicht wichtig. Erstens, hat Gott wirklich gesagt? Das ist der erste Schritt, Gottes Anweisungen, das Reden Gottes in Frage zu stellen. Zweitens, das Ergebnis ist offensichtlich, es wird eine Erkenntnis angestrebt, die den Menschen auf eine Stufe mit Gott stellt. Oder anders ausgedrückt, wir maßen uns an, die gleiche Weisheit und Macht Gottes zu besitzen, um dann die Anordnungen Gottes in Frage zu stellen, sie zu ignorieren und gar dann unsere eigenen Regeln, Gebote und Anweisungen aufzustellen. Die Bibel ist voll von unguten Beispielen von Israel angefangen. Da wäre die Geschichte mit dem goldenen Kalb, Davids Ehebruch, im Neuen Testament Simon der Zauberer und so weiter und so weiter. Und in der Gesellschaft, in der Politik ist es das alte Lied, welches immer wieder von gottfernen Menschen gesungen wird. Man lebt eh nicht nach Gottes Willen, gemäß der Parole von Nietzsche: Gott ist tot. Und da, wo es nötig ist, auf Gottes gute Anweisungen und Ordnungen zu verweisen, kommt gleich das Gegenargument: Hat Gott wirklich gesagt? Es ist vollkommen egal, ob dem sexuellen Fehlverhalten von Männern und Frauen, der Mord an ungeborenen Kindern durch Abtreibung und zur Zeit das Gezeter um den ganzen Genderwahn. All dieses ist die alte Lüge Satans: Ihr braucht Gott nicht, ihr seid selbst euer eigener Gott, schafft euch eure Regeln selbst, denn hat Gott wirklich gesagt? Wie sieht es denn bei uns Kindern Gottes aus? In der sogenannten Christenheit, in den Versammlungen, Gemeinden und Kirchen, ordnen wir uns da den Anweisungen Gottes, also dem Wort Gottes, unter? Ist demnach die Bibel die absolute Richtschnur im Gemeindealltag, in unserem Glaubensleben? Gottes Willen, seine Absichten und Anordnungen sind in drei Abschnitte einzuteilen. Da wäre zum einen die Schöpfungsordnung, zweitens die Bundesurkunde des Volkes Israel, die sogenannten 10 Worte oder anders gesagt die 10 Gebote, das Gesetz, auch bekannt als der alte Bund des Buchstabens. Drittens der neue Bund durch Jesus Christus, genannt der Bund des Geistes. Und als Kinder Gottes, die wir zu Jesus Christus gehören, ist dann letztendlich der Heilige Geist der Gesetzgeber. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu ist der alte Bund quasi außer Kraft gesetzt und wird ersetzt durch den neuen Bund im Blut Jesu Christi. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Der Römerbrief, Kapitel 10, Vers 4. Was aber bis heute Bestand hat, ist die sogenannte Schöpfungsordnung. Sie wurde später vom Gesetz Gottes im Alten Bund genau definiert und wird auch jetzt durch den Heiligen Geist aufrechterhalten. Es ist die von Gott eingesetzte Ordnung von Mann und Frau. Damit verbunden die Aufgaben und Pflichten von Männern und Frauen. Dazu gehört auch die Ehe, das Familienbild. Das sind die Ordnungen, die Gott bei der Schöpfung aufgestellt hat und die bis heute Bestand haben. Aber wie gesagt, daran wird ja zurzeit kräftig gesägt. Die Rolle von Mann und Frau wird in Abrede gestellt, das Familienbild der Bibel wird in die Tonne gekloppt und die von Gott wohlgemeinten moralischen und ethnischen Regeln werden über Bord geworfen. Und nach der Melodie des Satans tanzen die Menschen ihren makabren Tanz des Untergangs. Schlimm, dass nun mittlerweile das Ganze in der Gesellschaft zur Normalität geworden ist. Selbst die Politik lädt zu diesem Reigen auch noch ein und macht dabei mit. Traurig finde ich, dass jetzt sogar die meisten Kirchen und oder Gemeinden sich dem anschließen, und so tönt es dann von den Kanzeln »Let's Dance«. Und in den bekennenden Gemeinden und Kirchen, wie sieht es da nun aus? Da wirst du, liebes Kind Gottes, sicherlich sagen, bei uns ist alles in bester Ordnung. Wir lassen uns von dem Heiligen Geist führen und sind dem Wort Gottes gehorsam. Wirklich? Was ist denn mit dem Thema Ehe und Sexualität, der Dienst der Frauen und Männer in der Gemeinde, der ganze Bereich von Lehre, Dienste und Aufgaben in der Gemeinde? Da hat uns doch der Heilige Geist durch die Apostel eine ganze Menge an Anordnungen hinterlassen. Ich nehme die Belehrung aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 13 als grundlegendes Beispiel. Ich aber erlaube einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Den Hintergrund für diese Belehrung finden wir im 3. Kapitel, Vers 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Paulus sagt hier aus, dass es für die Versammlung oder Gemeinde einen Verhaltensmaßstab gibt, und diesen gibt er an Timotheus weiter, damit dieser ihn kennt. Das Wichtige dabei ist, dass Paulus hier Timotheus nicht einfach mit einer theologischen Abhandlung seine Aussage erklärt. Nein, er zeigt den im Schöpfungsbericht erwähnten Sündenfall auf. Damit ist dann alles erklärt. Es gibt eine Schöpfungsordnung und Timotheus soll danach handeln. Was letztendlich bedeutet, dass Paulus keine eigene Lehre aufstellt, sondern er hält sich an die von Gott gegebene Ordnung, die von der Schöpfung an bis zum heutigen Zeitpunkt ihre Gültigkeit hat. Selbst Jesus hat danach gehandelt, indem er ausschließlich Männer als Apostel berufen hat. Nun zu einem weiteren wichtigen Punkt. In der noch jungen Gemeinde waren einige Gläubige, die wohl lehrten, dass das Alte Testament seine Gültigkeit verloren hat, es also nicht mehr zu beachten ist. Daraufhin muss der Apostel Paulus korrigierend eingreifen. Ich lese aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Alle Schrift, wörtlich das Geschriebene. Paulus benutzt hier einen Begriff, mit dem die Juden die Schriften des Alten Testaments benennen, ist von Gott eingegeben, beziehungsweise dem Grundtext nach eingehaucht. Das macht deutlich, dass das Wort Gottes, die Bibel, ein Schöpfungsakt Gottes ist. Und natürlich mit dem Abschluss des Neuen Testaments gilt jetzt diese Aussage für uns als Kinder Gottes, für das gesamte Wort Gottes, also Altes und Neues Testament. Wenn nun der Heilige Geist der Autor der Bibel ist, wer gibt uns dann das Recht, davon etwas in Frage, in Abrede zu stellen? Durch die Apostel hat doch der Heilige Geist den unterschiedlichen Gemeinden klare Belehrungen gegeben, die bis heute ihre Gültigkeit haben. Um das noch einmal deutlich zu machen, für die Christen jüdischer Abstammung war die Schöpfungsordnung etwas Selbstverständliches in ihrem Alltag, und natürlich musste Paulus dann den Christen aus den Nationen, den sogenannten Heidenchristen, zu denen wir auch gehören, diese Ordnung Gottes in seinen Briefen immer wieder erklärend deutlich machen. Als Beispiel sei die Kopftuchfrage aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, erwähnt. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen. Auch in der Frage nach der Scheidung und Wiederheirat, nachzulesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, gibt der Apostel Paulus klare Anweisungen und bekräftigt diese mit seiner Aussage im Vers 40: Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Das ist ein klarer Hinweis für uns Kinder Gottes. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 13. Der Heilige Geist ist also der Autor des Wortes Gottes, und er sorgt für das Verstehen und Umsetzen. Von daher verbietet es sich, von selbst irgendeine Anordnung Gottes in der Bibel in Frage zu stellen oder sie mit theologischen Kunstgriffen an die Seite zu schieben, sie dem Zeitgeist zu unterwerfen. Es ist nicht so, dass bestimmte Anweisungen aus dem Neuen Testament, als sie damals geschrieben wurden, dann auch nur für diese Zeit eine Bedeutung hatten oder diese für einen bestimmten Kulturkreis Gültigkeit besaßen. Dafür gibt es keine biblische Bestätigung. Das Wort Gottes ist ewig und gleichsam gültig für jedes Kind Gottes, egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder Sprache. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Matthäus Evangelium 24, Vers 35. Meine Worte. Nach dem Grundtext ist damit das Wort Gottes als Offenbarung Gottes gemeint. Und der Apostel Petrus macht das auch noch einmal deutlich: Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch verkündigt worden ist. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 25. Mit Wort ist an dieser Stelle übrigens die direkte Anrede gemeint oder vom jüdischen Hintergrund her gesehen die Erzählung über eine Begebenheit. Hat Gott wirklich gesagt? Das sollte nun für ein Kind Gottes keine Frage mehr sein. Nehmen wir doch Gottes Wort ernst und handeln danach. Es wird ja zu unserem Besten sein. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinem Pfad. Psalm 119, Vers 105. Zum Schluss noch zwei Hilfestellungen, die mir im Umgang mit dem Wort Gottes immer wieder helfen. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Der Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 5. Dafür haben wir den Heiligen Geist. Wir dürfen den Herrn Jesus beim Lesen der Bibel immer wieder um Erkenntnis durch den Heiligen Geist bitten. Und wenn wir dann laut Jakobus nicht nur Hörer, sondern auch Handelnde nach dem Wort Gottes geworden sind, bleibt nur noch eines übrig. Eine gute Glaubenshilfe aus dem Römerbrief, Kapitel 14, Vers 22. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Amen.